Vielen Dank, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich bin seit Anfang der 80er Jahre freundschaftlich verbunden mit dem Walter Ruby. Wir haben uns kennengelernt bei einem Forschungsaufenthalt in San Francisco, haben unsere gemeinsamen europäischen Wurzeln gepflegt mit vielen geselligen Abenden. Und wie es der Zufall will, haben sich unsere Wege dann Anfang der 90er Jahre wieder hier in Österreich gekreuzt. Ich hatte auch die Ehre, ihm eine Ehrenurkunde zu verleihen als Ehrenmitglied der Österreichischen Gesellschaft für Radiologie. Und ich freue mich ganz besonders und sehe es als große Auszeichnung an, dass ich hier an diesem Abend sprechen darf zu Ihnen. Was ist ein medizinisches Schlüsselfach? Ich habe versucht, die wichtigsten Komponenten hier zusammenzustellen. Wichtig ist vielleicht natürlich die, oder sehr wichtig sind die ersten drei Punkte, die hohe Akzeptanz durch die medizinischen Fachkreise und natürlich, dass wir als medizinisches Schlüsselfach wesentliche medizinische Fragen lösen können. Aber natürlich die Medienpräsenz ist immer ein indirektes Zeichen dafür, dass das Fach eine besondere Bedeutung hat. Und vielleicht wer von Ihnen gelegentlich mit seinen Kindern, Enkeln oder auch selbst Fernsehserien sieht wie Emergency Room, selbst Dr. House, sind die bildgebenden Verfahren omnipräsent. Jetzt kommt die obligatorische Hand von der Frau Röntgen, auf die ja schon hingewiesen wurde. Die medizinische Bildgebung hat von Anfang an eine große Faszination ausgeübt, nicht nur auf die Mediziner, sondern auch auf das Laienpublikum. Einmal war natürlich, dass der lebende Mensch seine eigene Anatomie betrachten konnte. Das hat automatisch die Assoziation mit der Symbolik des Todes natürlich hervorgerufen. Bei manch anderem sind auch trivialere Gedanken entstanden, dass er durch die Kleider seiner Mitarbeiterinnen hindurchschauen kann. Aber das war natürlich nicht möglich, sondern es war nur ein guter Verkaufstrick. Letztendlich war es ein Perspektivenwechsel, ähnlich wie das war in der kopernikanischen Wende, dass die Erde ist aus dem Zentrum herausgerückt, als erste Mal vom Mond aus ein Blick auf unseren Planeten fiel, der hinter dem großen Schwarz als farbige Kugel zu sehen ist. Und ähnlich war es hier, die Anatomie war bisher nur wenigen Fachexperten zugänglich und jetzt durch die Röntgenaufnahmen wurden plötzlich jedem Menschen das zugänglich, wenn er untersucht wurde. Und welche Faszination das ausgelöst hat, ist in dem Roman Der Zauberberg von Thomas Mann sehr schön beschrieben. Und zwar Hans Castorp sieht sein eigenes Durchleuchtungsbild und sah, was zu sehen er hatte erwarten müssen, was aber eigentlich dem Menschen zu sehen nicht bestimmt ist und wovon er auch niemals gedacht hatte, dass ihm bestimmt sein könne, es zu sehen. Er sah in sein eigenes Grab. Das war der Eindruck, den er hatte, als er dieses Bild sah. Also es hatte für die Menschen ganz offensichtlich was Faszinierendes, aber natürlich auch was Erschreckendes. Interessant ist dann noch in dem Roman, dass seine Geliebte oder seine Verehrte ihm zum Abschied, als sie sich endgültig vom Zauberberg entfernt hat, ihr Röntgenbild geschenkt hat. Ja, eher ungewöhnlich. 1973 hat Walter Ruby seine medizinische Karriere gestartet und lassen Sie mich kurz zurückblicken, wie damals die Radiologie aussah. Ich selbst habe zu diesem Zeitpunkt noch Medizin studiert. Radiologen waren damals Künstler des Kaffeesatzlesens, wenn man es etwa bösartig sagen will. Sie haben aus grauen Schwarz-Weiß-Bildern Diagnosen gelesen, die doch immer wieder auf Skepsis auch gestoßen sind, weil diese Bilder dem Ungeübten sich nicht unbedingt direkt erschlossen haben. CT war damals noch in weiter Ferne, Sonographie war erst am Anfang. Das Fachgebiet der Radiologie war jetzt nicht gerade das attraktivste der medizinischen Fächer. Wir konnten, oder die Radiologen konnten zu diesem Zeitpunkt wenig Heldentaten verbringen, weil eine medizinische Heldentat ist letztendlich, dass man einen Patienten von einer schweren Krankheit heilt oder ihn vom Tode bewahrt. Und ich glaube, damals waren die Radiologen noch weit davon entfernt. 5 Jahre später war ich auch ein Mitglied des Clubs der unerschrockenen Radiologen und habe in meinem ersten Ausbildungsjahr eine Arbeit verfasst, wo ich berichtet habe über ein subkapsuläres Milzhämatom. Und ich weiß noch genau, als ich damals in die Chirurgie lief mit der Patientin und dieses Bild dabei hatte und dem Chirurgen gezeigt habe und sagte, da ist das Milzhämatom, der hat mich nur mitleidig angeschaut und hat gesagt, ja, ist schon gut, wir kümmern uns darum, aber ich glaube nie im Leben, dass das ein Milzhämatom ist. Ja. Auch die CT-Bilder, die wir damals produziert haben, waren eher schlechter Qualität. Wir haben damals 2 Fälle von subkapsulären Milzhämatomen diagnostiziert. Beide Patienten wurden nach langem Hin und Her dann endlich operiert und es hat sich auch bewahrheitet, trotz der großen Skepsis. Das zeigt vielleicht, wir als Radiologen waren damals eher David und nicht Goliath, obwohl diese Geschichte ja gut für David ausgegangen ist. Manchmal kam man sich auch vor wie diese Figur. Und hier eine Erinnerung an Innsbruck, den Riesen Haimon, der an der Wiltener Kathedrale steht und der hier heldenmutig dem Drachen die Zunge ausgerissen hat. Was waren die Probleme 1977? Es war einfach so, dass die medizinische Entscheidungsfindung für Therapien jeglicher Art, vor allen Dingen operativer Therapien, waren doch sehr viel der Intuition und der Erfahrung des Behandlers überlassen. Wir als Radiologen lieferten an sich einen Mosaikstein, der das noch ergänzt hat, aber die Bedeutung von unserem Fach war bei weitem nicht die, die wir jetzt erlangt haben. Wir waren auch bei vielen unserer Diagnosen, muss man ehrlicherweise sagen, immer wieder mit hohen Irrtümern belastet, was natürlich die Relativität oder eine gewisse Beschränkung der Glaubwürdigkeit immer wieder herbeigeführt hat. Die chirurgischen Kollegen haben gelegentlich zu rabiaten Mitteln gegriffen, wenn sie keine Diagnose gestellt haben und wir keine liefern konnten, haben sie einfach den Bauch eröffnet und haben nachgeschaut. Und hier sehen Sie die Zahl der Probelaboratomien in USA von 1993 bis 2006 und Sie sehen, wie sie kontinuierlich abnimmt und das hat zu tun mit der modernen Bildgebung. Das heißt, es ist durchaus ein Qualitätsmerkmal heutzutage, wie viele Probelaboratomien werden noch gemacht und die gehen zumindest in Innsbruck inzwischen gegen null. Und diesem Herrn haben wir viel zu verdanken. Ein Self-Made-Man, wie er im Buche steht, keine klassische Karriere durchlaufen. Er hat nie einen Universitätsabschluss erzielt. Er war ein Schulabbrecher und die letzte Station für solche Persönlichkeiten ist häufig das Militär. Dort ist er dann auch gelandet und dann haben sie einen richtigen guten Menschen aus ihm gemacht. Und er hat dann begonnen, sich für technische Lösungen zu interessieren und hat die Computertomographie entwickelt. Er hat an sich ganz einfach gedacht, er hat gesagt, ein dreidimensionaler Körper wird zweidimensional abgebildet, wir sehen die Weichteile überhaupt nicht auf diesen Bildern, das ist keine gute Lösung, wir machen was Besseres. An den EMI Laboratories, EMI war damals der Konzern, der die Beatles vermarktet hat, gab es genügend Geld, um diese Forschungsarbeiten zu unterstützen und er hat es technisch durchgesetzt. Ja. Hier sehen Sie oben ein klassisches Röntgenbild und die Frage ist, wo ist das Gehirn? Auf der Computertomographie kann man das sehen. 1973 hat er dann die ersten klinischen Bilder produziert, allerdings hat das Ganze pro Schicht 20 Minuten gedauert und die Auflösung war ziemlich finster. Und wie so häufig bei modernen Entwicklungen gibt es dann genügend Leute, die sagen, so ein Blödsinn, aus dem wird nie was. Er hat es dann 2 Jahre später sogar auf das Abdomen und den restlichen Körper ausgedehnt und hat sich erstmal selbst untersucht. Das gehört zu einem guten Forscher, dass er sich selbst erstmal dieser Methode unterzieht. Und damals war große Skepsis angesagt. Aber die Geschichte kennen Sie, Computertomographie ist inzwischen ein Bestandteil unseres modernen medizinischen Lebens. Wir können uns gar nicht mehr vorstellen ohne sie. Und wir haben eine dramatische technische Entwicklung, eine revolutionäre Innovation, praktisch alle 7 Jahre. Und heute haben wir fantastische Bilder und können die lebende Anatomie darstellen, wie sich Generationen von Ärzten immer gewünscht hätten, aber nie erleben konnten. Hier ist ein weiteres Beispiel über den Erfolg der Computertomographie. In Europa, muss ich sagen, ist es häufig eher eine seltenere Anwendung, aber hier ist eben die Diagnostik der Appendizitis, also der Blinddarmentzündung. In den USA wird da sehr häufig die Computertomographie eingesetzt und die Zahl der negativen Appendektomien hat durch die Anwendung der Computertomographie, die hier stetig zugenommen hat, dramatisch abgenommen. Der nächste Schritt war dann die MRT, Nobelpreis 2003. Diese Methode hat uns neue Einblicke in das Hirn gegeben, nicht nur in die Struktur des Gehirns, sondern auch in die Funktion. Wir verstehen inzwischen, wie das Hirn arbeitet, viel besser durch diese Methode. Und das hat auch letztendlich eine völlig neue Arena in den Neurowissenschaften eröffnet, aber auch in anderen Organbereichen, aber neurowissenschaftlich ist es sicherlich der spektakulärste Fortschritt. Das heißt, in der Radiologie, in der Zeit, wo Walter und ich das Glück hatten zu arbeiten, haben wir einen Fortschritt erlebt, der unvorhergesehen war. Ja, wir haben Techniken, die waren revolutionär, das waren Quantensprünge, wie die Entwicklung der Schnittbildverfahren, aber auch die Einführung der Computertechnologie. Und es gab andere wie den Ultraschall, die konventionelle Röntgendiagnostik, die sich ebenfalls evolutionär mehr entwickelt hat. Und die Kathetertechniken, die ja schon angesprochen wurden, gehören auch dazu. Hier sehen Sie zum Beispiel nur ein Beispiel aus der Sonographie. Das war eine Sonographie eines abdominellen Aortenaneurysmas, wird wahrscheinlich keiner von Ihnen vermuten. So sah das damals aus, schwummrige Bilder. Heute die Darstellung des Karpaltunnels und Sie sehen hier den Nervus medianus mit seinen einzelnen Faszikeln. Ein Fortschritt, der unglaublich ist. Ich weiß nicht, wie oft der Ultraschall schon abgeschrieben wurde als Technologie, die am Ende ihrer Entwicklung ist und es geht immer wieder weiter. Genauso die interventionelle Radiologie, die hat gelebt von Pionieren, zwei Pioniere sitzen bei uns im Publikum, der Professor Olbert und der Walter Ruby. Das Ganze geht zurück auf einen Radiologen, der per Zufall entdeckt hat, er hatte hier diesen Patienten oder eine Patientin mit dieser hochgradigen Einengung der Oberschenkelarterie. Er hat einfach einen Katheter durchgesteckt und hat bemerkt, dass er dadurch diese Verengung aufweiten konnte und die Patientin konnte wieder gehen. Natürlich löst das immer Ängste aus bei manchen Fachkollegen und hier sehen Sie eine Überweisung von einem gefäßchirurgischen Kollegen, wo er aber drauf schreibt, er will eine Angiografie, aber nur eine Darstellung und keine Reparatur. Ja. Gut. Hier vielleicht nur kursorisch dargestellt, also die Entwicklung der Ballonbehandlungen, dann später mit den Stents, das haben wir alles miterlebt. Dadurch sind die Radiologen zu Therapeuten geworden, Behandlung von Schlaganfall mit den Stent-Retrievern. Hier ein Mediaverschluss, der komplett rekanalisiert werden kann. Man kann sich vorstellen natürlich, was das bedeutet für den Patienten. Und wenn man das selbst mal miterlebt hat, ist das dramatisch, dass ein Patient kommt rein mit einer akuten Halbseitensymptomatik, er wird rekanalisiert und kann seine Extremitäten wieder bewegen, gewinnt die Sprache wieder. Natürlich klappt das nicht bei allen, aber nur, wenn es bei 30% klappt und in 10 Jahren klappt es vielleicht bei 80%, kann man sich vorstellen, was das auch volkswirtschaftlich für eine Auswirkung hat, ganz abgesehen vom persönlichen Schicksal. Wir können dem Patienten Invalidität und Abhängigkeit ersparen. Ja? Die Behandlung von Hirnarterienaneurysmen, früher musste der Schädel gespalten werden, heute kann das über Katheterverfahren durch einen kleinen Einstich in der Leiste behandelt werden. Unglaublich. Also ich konnte mir damals nicht vorstellen, dass sowas überhaupt jemals möglich ist. Jetzt die Rolle des Radiologen, die Therapie ist natürlich entscheidend und hier, das sind die Mediziner, zeichnen gerne solche Flussdiagramme über Abklärungen von Erkrankungen. Hier die Behandlung und die Abklärung vom Leberzellkarzinom. Ich will da nicht im Detail drauf angehen, aber überall ist Radiologie drin inzwischen. Ja? Nicht nur bei wichtigen Therapieentscheidungen, sondern auch bei der Therapie selbst. Es macht uns alle stolz. Wir waren ein Teil dieser Entwicklung, haben sie zum Teil maßgeblich beeinflusst und gefördert, so wie das hier von Walter Ruby dargestellt wurde. Und ich denke, das ist ein unheimlich schönes Erlebnis am Ende seiner beruflichen Laufbahn, dass man sowas zurückblickend sagen kann. Nierenzellkarzinome ist ein heimtückischer Tumor, der keine Symptome macht, der früher ausschließlich im weit fortgeschrittenen Stadium diagnostiziert wurde, heute durch die modernen bildgebenden Verfahren häufig zufällig entdeckt. Und Sie sehen, dass natürlich die Größe des Tumors die Metastasenhäufigkeit beeinflusst. Über 7 Zentimeter hat jeder 5. bereits bei der Entdeckung Metastasen. Und das ist natürlich was, was man vermeiden will. Entsprechend auch die Differenzierung des Tumors, also die Aggressivität des Tumors. Je größer der Tumor ist, desto höher ist der Prozentsatz von aggressiven Tumoren. Das heißt, wir wollen diese Tumoren früh entdecken, um dem Patienten sein Leben zu retten und vor allen Dingen ihn von den schrecklichen Folgen einer Tumorerkrankung zu bewahren. Und Sie sehen hier über einen Zeitraum von 10 Jahren, dass der Prozentsatz an kleinen Tumoren, der entdeckt wurde, zunimmt. Und das ist ausschließlich durch die modernen bildgebenden Verfahren bedingt, durch nichts anderes. Hier sieht man nochmal die Abnahme, die durchschnittliche Abnahme der Tumorgröße bei Entdeckung. Also der Prozentsatz an Früherkrankungen ist wesentlich höher als früher. Interessanterweise ist jedoch diese Statistik, und das ist das RCC-Paradoxon. Sie sehen, dass die Inzidenz an Tumoren stetig zunimmt über die Jahre. Hier eine Statistik aus USA, dass aber die Sterblichkeitsrate praktisch gleich geblieben ist. Man versteht das heute noch nicht genau, warum und wieso, weil intuitiv würde man denken, je kleiner der Tumor bei der Entdeckung, desto höher die Chance, dass der Patient überlebt. Wahrscheinlich ist der Grund, dass immer noch ein sehr hoher Prozentsatz von Patienten eben unentdeckt bleiben und in späten Tumorstadien kommen. Aber Sie sehen, über 90%, die wir heute sehen, das Schicksal dieser Patienten entscheidet sich in 10 Jahren, ist im Stadium 1, also einem sehr guten therapierbaren Stadium. Wo sind wir heute? Radiologie 2016, 120 Jahre nach Entdeckung und Einführung der Röntgenstrahlung in die Medizin. Das, was wir machen können, ist unglaublich. Ja. Wir haben nicht nur neue, fantastische diagnostische Möglichkeiten, sondern auch therapeutische Möglichkeiten. Das hat uns in den, wie soll man sagen, die Anerkennung gebracht von vielen Fachleuten und Medizinern. Und Sie sehen, hier ist eine Umfrage unter amerikanischen Ärzten, die zur Jahrtausendwende durchgeführt wurde. Was sind die wichtigsten Entdeckungen in der Medizin, die die direkte Behandlung und Führung des Patienten beeinflusst haben? Und Sie sehen, die Schnittbildverfahren sind Nummer 1 hier Ballonangioplastie, die Mammographie und der Ultraschall. Also eine fantastische Entwicklung. Und die wichtigsten Innovationen in der Medizin, sehen Sie, sind unter den Top 15 auch die bildgebenden Verfahren. Ja? Im New England Journal, das ist das renommierteste Journal der Medizin überhaupt, wurde zum Millennium ebenfalls ein Rückblick gewagt, die 11 wichtigsten medizinischen Entdeckungen, und die Bildgebung gilt dabei als eine der 11 wichtigsten Entdeckungen, weil sie hat nicht nur die neue Behandlungsverfahren ermöglicht, die ganze Herzchirurgie, Gefäßchirurgie wäre ohne bildgebende Verfahren wahrscheinlich nie in dieser Form möglich gewesen, aber auch die Behandlung von Tumorerkrankungen und natürlich auch die neuen therapeutischen Verfahren sind nur möglich geworden durch diese Entwicklung. Hier sehen Sie nochmal die Nummer 11 hier aufgelistet als die 11 wichtigsten Methoden oder Verfahren in der Medizin der letzten 100 Jahre. Das heißt, wir haben den Triple geschafft, ja, wie den FC Bayern. Der hat auch 110 Jahre gebraucht, bis es soweit war, wir in etwa auch. Wir spielen jetzt in der obersten Liga mit, nicht nur bei der Patientenversorgung, sondern auch bei der Unterrichtung des wissenschaftlichen Nachwuchs, die lebende Anatomie, aber auch in der Forschung. Ja. Und hier, das war ein Artikel aus der New York Times, der ebenfalls zur Jahrtausendwende erschienen ist. Und da wurden einfach ein paar wichtige Innovationen gegenübergestellt und die Veränderung der durchschnittlichen Lebenserwartung. 1955 war das 69,6 Jahre. Inzwischen sind ungefähr 10 Jahre dazugekommen bis 94. Und eben zwei wichtige Verfahren, die nach Meinung der Autoren auch dazu beigetragen haben, sind die bildgebenden Verfahren. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ich war nicht zu lange, und gratuliere dem Walter Rubi nochmal.